Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und heute machen wir eine kleine Sonderfolge in Richtung BerlinCon. Aber eben keine Vorankündigung, die kommt noch, sondern ich wurde im Vorfeld gefragt von einem sehr lieben Hörer auf Instagram, ob ich denn ein paar Spieletipps hätte für Spiele für die Zugfahrt. Und ja, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Nachdem ich erstmal eine Nachricht formuliert habe, habe ich gedacht, komm, das ist doch eine willkommene Gelegenheit, eine Podcast-Folge draus zu machen. Und die mache ich nicht alleine, nein. Da habe ich mir den Experten der kleinen Kartenspiele dazu geholt, den international anerkannten und renommierten. Ja, wer das ist und welche Spiele wir mitgebracht haben, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, es gibt ja Menschen, die haben in unterschiedlichen Dingen Expertise, du in nahezu allem, vor allem aber in kleinen Kartenspielen. Und wir haben Gott sei Dank nicht nur kleine Kartenspiele dabei, aber eben auch. Und ich freue mich sehr auf deine Expertise und die kurzfristige Gelegenheit, zusammen zu podcasten. Hallo, mal wieder im Podcast Stefan Hanf, grüß dich.
Hallo, ja, international und renommiert, wusste ich bis eben auch nicht, aber ja, wenn du das sagst, dann ist das wohl so. Und
doch, man spricht überall darüber.
Ja, meine Dissertation ist auch in Arbeit und insofern bald auch offiziell.
Damit aus dem Doppeldotter wirklich mal ein richtiger Doktor-Doppeldotter wird, oder was?
Exakt, so ist es.
Dissertation über kleine Kartenspiele, ja. Na, aber die Idee war ja tatsächlich ganz cool, mal zu sagen, was kann man denn spielen, wenn man so in der Deutschen Bahn sitzt und dann ein bisschen Verspätung hat und länger braucht als gedacht oder vielleicht auch im Bordbistro sitzt oder so. Und da habe ich dich gebeten, dass du dir ein paar Spiele raussuchst und ich suche mir ein paar raus. Wir haben jetzt 15 Titel, die wir für Gelegenheiten wie diese empfehlen. Es gibt noch hunderte mehr. Als ich durch mein Spieleregal bin, konnte ich mich kaum entscheiden. Aber ich habe, glaube ich, jetzt eine schöne Auswahl, du auch. Und jetzt haben wir 15 Titel vorbereitet. Welche Kriterien hast du denn angesetzt oder angelegt, Stefan?
Du hast mich jetzt so überrumpelt mit dieser Folge. Ich habe mich natürlich so ein bisschen orientiert, weil wir haben bei den Ludoholikern gerade letztens erst eine Folge veröffentlicht zum Thema Reisespiele. Aber da ging es eher darum, was kriegst du möglichst platzsparend irgendwie in die Tasche, in den Koffer rein, weil das ja oft knapp bemessen ist. Aber da haben wir nicht drauf geachtet, was jetzt, also welche Ausmaße das dann annimmt, sobald es auf dem Tisch liegt. Das war dann eher so für die Ferienwohnung. Und jetzt geht's ja eher um die Spiele, die wir halt auch auf einen kleinen Tisch packen können, wo wir dann im Zug sitzen. Flugzeug, es könnte ein bisschen eng werden. Ja, und letztlich sind das Spiele, die natürlich wenig Platz einnehmen, das ist ja klar, und mit denen man, auf gut Deutsch gesagt, niemandem auf den Sack geht. Denn der Zug ist ja in der Regel eher eine eher ruhigere Atmosphäre, zumindest möchte ich das immer gerne respektieren. Und insofern, ja, also Partyspiele finden wir jetzt hier eher nicht. Vielleicht auch keine Bauspiele. Ich habe kurz über Menara nachgedacht, aber da dachte ich mir, keine Ahnung, bei dem Zustand der Deutschen Bahn wahrscheinlich eher nicht zu empfehlen.
Genau, also und das war mir auch wichtig, ne, weil vielleicht sitzt du ja sogar mal in einem Ruheabteil oder so und dann willst du vielleicht was spielen, was ein bisschen ruhiger ist. Und da gibt es natürlich etliche Spiele. Mir war außerdem wichtig, dass sie einen Wiederspielreiz haben. Also das ist durchaus auch ein Spiel, wo du sagst, da mache ich mal 3, 4, 5, 6, 7 Partien hintereinander, weil es einfach Spaß macht, weil es schnell geht. Und ja, wenn man davon 3 oder 4 in der Tasche hat, dann kann man schon eine Zugfahrt sehr, sehr günstig und gut verbringen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe neulich mal mit der Hanna im Zug Cozy Stickerville gespielt auf so einem Tisch. Das geht auch, aber da brauchst du schon Platz. Und die uns gegenüber saßen, die sind dann irgendwann gewechselt. Die brauchten aber den Tisch auch nicht, aber da brauchst du natürlich Platz. Oder ich habe auch schon mal erzählt, dass ich mit meinen Eltern im Zug dann diese kleinen Zug-um-Zug-Städte-Editionen gespielt habe. Die sind auch cool. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich für Spiele entschieden, die mehrheitlich ein bisschen weniger Platz nehmen. Vom kleinen Kartenspiel über ein paar knobeligere Spiele und sogar einen echten Euro-Klopper. Also da könnt ihr euch auf einiges freuen. Und dann legen wir mal los mit 15 Spielen für die Zugfahrt. Und wir gehen davon aus, ihr sitzt mehrheitlich an einem größeren Tisch. Aber es sind eben auch welche dabei, die man so auf so einem Zweiersitz gut nebeneinander spielen kann. Magst du loslegen, Stefan?
Ja, kann ich gern tun. Ich fange einfach mal an mit einem echten Klassiker, und zwar Sushi Go. Und jetzt ist ganz wichtig, Sushi Go in der ursprünglichen kleinen Variante von Zoch. Es gibt ja auch diese Sushi Go Party von Zoch und es gibt auch die englische Version, die in so einer Blechdose daherkommt. Aber das ist alles ein bisschen sperrig und ein bisschen schwierig, das dann aufzubauen. Da musst du dann diese Kartensets raussuchen. Nee, ich meine wirklich das kleine, in einem kleinen Schachtelformat Sushi Go erschienen bei Zoch. Das ist ja ein Drafting-Spiel, in dem wir eben über 3 Runden Sushi zusammenstellen. Und ja, mit Drafting habe ich im Grunde auch schon erklärt, wie es funktioniert. Wir geben Reihe um unsere Karten immer weiter nach links oder nach rechts und suchen uns immer eine Karte raus, versuchen Sets zu vervollständigen. Ja, und das klappt wirklich richtig, richtig cool. Die Auslagen werden zwar natürlich irgendwann so ein bisschen größer, aber das nimmt nie große Ausmaße an. Meistens hast du so irgendwie so 8, 9 Karten maximal mal vor dir liegen, kannst du so ein bisschen fächern und dann passt das schon. Also Sushi Go kann ich echt nur empfehlen.
Ich finde es auch richtig prima. Was ich an Sushi Go gerne mag, ist, dass man tatsächlich immer so eine knifflige Entscheidung hat, was, wie immer bei Drafting-Spielen, ne, was brauche ich jetzt für meine Auslage, was gebe ich jetzt weiter, was will ich sammeln, wo hoffe ich, dass es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kommt. Und das ist auch ein Spiel, bei dem man durchaus mehrere Partien hintereinander spielen kann. Also kann man durchaus zu dritt oder zu viert eine ganze Ecke Spaß haben. Das ist vielleicht kein Spiel, was ich jetzt zu zweit spielen würde. Dafür ist es nicht gedacht in erster Linie. Aber so zu dritt oder viert bei so einer Zugfahrt ist das, glaube ich, ein wirklich prima Pick in dieser kleinen Zochschachtel.
Da haben wir ja auch noch ein paar gleich später, ne, die man auch zu zweit gut spielen kann.
Genau, da haben wir noch. Und wir haben auch explizite Zweiertitel. Ich habe ein Spiel mitgebracht oder vielleicht eine Kategorie mitgebracht, an die man vielleicht in erster Linie gar nicht so denkt bei Spiele für unterwegs. Ich schätze die aber tatsächlich sehr, nämlich die Spiele der Exit-Reihe. Die haben nämlich den Vorteil, dass ich sie zu Hause einpacke und dann, wenn ich sie gespielt habe, einfach im Müll entsorgen kann und damit wieder Platz schaffe. Einerseits im Spieleregal, andererseits aber auch im Koffer oder im Rucksack. Und man braucht meistens gar nicht mehr als eben die Schachtel. Dann hat man vielleicht noch im Reisegepäck eine kleine Nagelschere oder ein Schärchen, um mal was auszuschneiden, einen Zettel und einen Stift. Und damit ist eigentlich für alles gesorgt. Ich spiele die Exit-Spiele wirklich gerne im Zug, weil man hat Zeit, mal über Dinge nachzudenken oder mal ein bisschen zu knobeln. Man hat im Regelfall nicht allzu viel Platz. Das ist auch etwas, was man gut auf so einem Zweiertisch spielen kann, wenn man zu zweit fährt und nebeneinander sitzt. Das habe ich schon etliche Male gemacht, gerade jetzt zuletzt mit dem Kosmosfall, die letzte Vorstellung hieß der, glaube ich. Den fand ich wirklich auch prima, also ist wirklich eine Empfehlung. Und deswegen finde ich die Exit-Spiele wirklich cool, weil ich packe sie zu Hause ein und kann sie dann im Zug direkt wieder auspacken, auf den Tisch packen und habe dann nach 1,5 oder 2 Stunden oder wie lange man eben daran sitzt, habe ich einen Haufen Altpapier, den ich dann im Müll entsorge und hatte unterwegs aber viel Spaß. Deswegen würde ich jetzt die Exit-Reihe hier auch tatsächlich nochmal empfehlen.
Ja, ich würde es auch definitiv dafür empfehlen, bis auf einen Fall, den würde ich jetzt mal wirklich rausnehmen.
Die Katakomben des Grauens?
Ja. Nee, ich meinte den mit Venedig.
Ach so, ja, den genau, die Katakomben des Grauens wären auch schlecht, weil der ist erstens größer und zweitens arbeitet er mit offenem Feuer. Und stimmt, den Venedig-Fall, den würde ich auch explizit ausnehmen, ja.
Ja, da müsste man mal zwischendurch mal auf die Zugtoilette gehen, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Und insofern, aber die anderen, glaube ich, sollten unproblematisch sein. Schere, Stift, hast du gesagt, damit hast du eigentlich wirklich alles, was du brauchst. Ja, wir kommen natürlich nicht drum herum, über die Game Factory kleinen Blechdosen zu sprechen. Da sind ja mittlerweile einige schon erschienen, zum Beispiel Punto oder Auf die Eier, Auf die Nüsse, wie sie alle heißen. Auf die Nüsse würde ich explizit da jetzt nicht mit reinnehmen, denn das gibt ziemlich viel Gelächter und ziemlich wildes Würfeln mit Geschrei, also ist für den Zug auch nicht so zu empfehlen, aber zwei Stück, die wirklich perfekt dafür sind. Das eine ist Gold, das ist das Memory-ähnliche Spiel von Rainer Knizia und zum anderen ist es natürlich Ab ins Bett, da haben wir ja auch schon jetzt echt oft drüber gesprochen. Das war ja sogar auf meiner letzten Reise im Rucksack mit dabei und jeden Abend auf dem Tisch, auf dem Bett, wo auch immer wir dann gerade irgendwie spielen konnten. Ja, und bei Ab ins Bett haben wir wieder so eine Art Drafting-Spiel, wo wir eben so Beete vor uns auslegen. Das kann vom Platz manchmal ein klein bisschen eng werden, sollte aber bei dem Zugtisch noch alles funktionieren. Was heißt sollte? Wir haben es ja da auch schon gespielt, also es funktioniert. Ja, und Gold, da brauchst du halt den Tisch und schiebst diese ganzen kleinen runden Kärtchen vor dich hin und drehst die um und ja, dann spielst du ein klassisches Memory mit Ärgerfaktor, so würde ich es mal nennen. Sind eigentlich auch meine beiden Lieblingsspiele in der Game Factory Blechdosenreihe.
Ich mag die auch. Ich fand jetzt auch Auf die Eier ganz schön, aber das könnte mit dem ewigen Gewürfel oder vielen Gewürfel dann für die umliegenden oder drumrum sitzenden Leute ein bisschen anstrengend werden. Was ich auch noch empfehlen kann als Legespiel ist Piazza von den kleinen Blechdosenspielen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch eines, bei dem man mit der Auslage, das ist glaube ich eine 5x5 Auslage oder so oder 7x7, also kommt man glaube ich gut hin mit diesen kleinen Karten. Das würde ich hier noch erwähnen. Und bei den Würfelspielen, dann würde ich zumindest so ein Würfeltablett mitnehmen oder so ein, wie heißen die denn eigentlich, die so an den Ecken zusammengenutet sind mit so einem Clip?
Ich weiß was genau, was du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen.
Na, ihr wisst schon, so ein kleines Ledertäschchen, in dem man würfelt. Da fällt mir jetzt gerade irgendwie der Name. Witzig. Vielleicht ein Würfeltablett aus Leder. Ja. Genau, also diese kleinen Blechdosenspiele, wunderbar geeignet, sowohl zum Transportieren als auch was den wie der Spielreiz angeht. Und ja, wir sind beide großer Fan dieser Reihe und haben da jetzt die besten 3, 4 tatsächlich genannt. Ich weiß gar nicht, ob es zum Zeitpunkt der Berlin-Con schon fertig erschienen ist oder zumindest im Handel erhältlich. Ich bin aber ein großer Fan der Reihe und wenn jetzt diese Ausgabe noch nicht erhältlich ist, dann nimmst du halt einen anderen. Ich spreche von Next Station Berlin. Wenn du nach Berlin fährst, dann bietet sich das natürlich an, von Pegasus, Matthew Dunstan, also Next Station Berlin. Da gibt's ja auch Next Station London, Tokio und Paris. Paris ist hier sicherlich die Einsteiger-Variante mit den schlankesten und entspanntesten Regeln. Tokio die fortgeschrittenste unter den dreien und Next Station London war der erste Titel in dieser Reihe. Das ist auch ein Spiel, bei dem kannst du locker mal 6, 7, 8 Partien hintereinander zocken und hast da immer Spaß dran. Und sollte die Berlin-Ausgabe schon erschienen sein, bis dahin ist das wahrscheinlich eine ganz gute Wahl, weil es thematisch ganz gut dazu passt. Ich habe sie noch nicht gespielt, aber die anderen Titel, Next Station London, Paris und Tokio, kenne ich allesamt sehr gut und schätze die Reihe sehr. Hab da viele, viele, viele Partien schon gespielt, auch eben im Zug. Man deckt Karten auf. Wenn man die Karten aufdeckt, hat man Streckenabschnitte, die man mit einem Buntstift verbinden kann, versucht dann nach bestimmten Regeln möglichst günstig ein Streckennetz anzuschließen, dabei gute Punkte zu machen und dann, wenn bestimmte Kriterien eintreten durch das Aufdecken der Karten, gebe ich meinen Buntstift im Uhrzeigersinn eben weiter und habe insgesamt 4 verschiedene Strecken, die ich mit Buntstiften da einzeichne und versuche das möglichst punkteträchtig zu machen. Also die machen wirklich großen Spaß, diese Reihe, und ich glaube, du magst die auch gerne, Stefan, ne?
Ja. Tue ich auf jeden Fall. Paris habe ich noch gar nicht gespielt, fällt mir gerade ein. Ich kenne nur Tokio und London bisher. Und ich finde es auch eine sehr gute Wahl, gerade weil das eben ein Flip-and-Ride ist. Es gibt ja unzählige Roll-and-Rides, aber da hast du halt immer dieses Problem mit den Würfeln, die auf den Tisch knallen oder so. Ich habe da immer so ein bisschen Hemmung im Zug. Ich möchte immer eigentlich gerne wenig belästigende Geräusche machen, nenne ich es mal. Der eine ist weniger empfindlich, der andere mehr, aber hier hast du dieses Problem auf gar keinen Fall.
Dann wäre doch dein Lieblingsspiel Panda Royal auch geeignet mit vielen Würfeln auf so einem kleinen Tisch. Oder Dungeon Drop wäre doch auch schön im Zug, ne? Das wäre doch feine Dinge. Ja.
Und der Olli Steinberger, der kann dann gern so einen Hitster mal mit in den Zug nehmen. Das macht er sich auch viele Freunde mit.
Ja, so ein schönes Hitster, das ist doch herrlich.
Mhm. Schön. Nee, kommen wir mal zurück zu den ernsten Spielen, glaube ich, oder? Keine kleine Spieleliste ohne ein Stichspiel. Naja. Ich muss darüber reden. Das ist halt mein Lieblingsstichspiel und es ist Skull King seit ewigen Jahren. Ja. Ursprüngliche Version ist bei Schmidt Spiele erschienen. Es gibt inzwischen eine Neuauflage bei Ravensburger. Da hat sich grafisch ein bisschen was geändert. Es sind ein paar neue Sonderkarten drin. Ansonsten haben wir hier im Grunde das klassische Wizard. Aber wir bieten gleichzeitig, wir haben so ein Stein-Schere-Papier-Prinzip bei den Sonderkarten Piraten, Mermaid und Skull King. Und mir macht diese Version einfach viel, viel mehr Spaß noch als Wizard. Einziges Problem ist, wenn wir gleichzeitig auf diese Stichzahl bieten, dann müssen wir das eigentlich mit einem gepfefferten Yo-Ho-Ho machen. Das muss man halt so ein klein bisschen leiser vielleicht tun. Oder einfach nur die Zahlen so anzeigen. Das geht natürlich auch. Aber ansonsten, keine Reise ohne Skull King und keine Podcast-Folge ohne Skull King, könnte man auch schon fast sagen mittlerweile.
Ja, wir haben es ja jetzt vor ein paar Tagen erst wieder gemeinsam gespielt an so einem Abend und ich habe war beeindruckt, wie abgegriffen euer Skull King schon ist. Das ist ja schon durch tausende von Händen gewandert, wahrscheinlich immer durch die gleichen 4, aber immerhin das viele, viele, viele Male. Ja, Skull King macht einfach total Spaß, vor allem, du spielst es halt auch zu dritt oder zu viert, so dreiviertel Stunde, Stunde vielleicht, je nachdem, wie lange man da vor sich hingrübelt, welche Karte man jetzt ausspielt. Aber wenn man ein knackiges Stichspiel spielt, dann geht das schon zügig. Spielst es über 10 Runden, wie Wizard eben auch, aber eben mit einer schönen Feinheit. Und wenn man Stichspiele mag, kommt man eigentlich am Skull King fast nicht vorbei. Das macht echt richtig viel Spaß. Ja, ich habe auch ein Stichspiel mitgebracht. Und hier sogar eine Alternative mal notiert. Ich bin ein sehr großer Fan von Die Crew oder Die Crew Tiefsee. Das hat hier den Vorteil, dass wir ja wirklich eine Kampagne spielen können. Also wenn du nach Berlin fährst in einer Gruppe von 3, 4 Leuten, die gerne Stichspiele spielen, dann kannst du die komplette Zugfahrt, mehrere Stunden, je nachdem von wo aus du fährst, kannst du damit verbringen, Die Crew zu spielen, weil da sind jeweils 50 kleine Aufgaben oder Szenarien in der Kampagne drin. In jeder Runde ändern sich so die Regeln geringfügig oder die Anforderungen ändern sich geringfügig. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz fantastisches Spiel von Thomas Singh. War ja auch Kennerspiel des Jahres und macht mir zumindest immer eine Riesenfreude. Also ich bin großer Fan von Die Crew und auch von Die Crew Tiefsee. gefallen mir beide wirklich sehr, sehr gut. Und wenn du es ein bisschen thematischer magst noch oder vielleicht ein Thema machst, mit dem du resonierst, so wie viele andere auch, gibt's Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel und Herr der Ringe, die zwei Türme, das Stichspiel, also die ersten beiden Teile sozusagen als Stichspiel, funktioniert im Prinzip ähnlich. Du hast immer eine Auslage von Gefährten aus der Gemeinschaft des Rings oder vielleicht auch mal anderer Charaktere und die haben jeweils eine Anforderung, wie sie in dieser Runde zu spielen sind, wie sie mit den anderen interagieren. Da muss man manchmal eine Karte mit einem anderen tauschen oder man muss eben auch mehr oder weniger Stiche haben als andere. Und das erfordert schon auch eine gute Kommunikation. Das ist natürlich wahnsinnig thematisch durch diese Herr-der-Ringe-Gestaltung. Der eine Ring oder die Ringkarten sind der Trumpf. Du darfst den aber erst unter bestimmten Voraussetzungen spielen. Also da steckt schon nochmal so ein bisschen was drin an Kniffligkeit. Es sieht wunderschön aus. Und ja, wenn du Stichspiele spielst oder liebst, ist die Crew Tiefsee oder die beiden Herr-der-Ringe-Stichspiele, glaube ich, eine wirklich gute Wahl. Oder, Stefan?
Auf jeden Fall. Mein Favorit ist ja eher das Herr der Ringe Stichspiel, muss ich sagen. Ich bin auch total beeindruckt, wie thematisch das dann doch auch wirklich ist. Ja, für so ein Kartenspiel mit Zahlenkarten. Das haben sie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich habe gestern Abend erst, da haben wir weitergemacht mit der Kampagne im zweiten Teil. Also kleine Warnung, ja gut, man sollte eh mit dem ersten Teil eher anfangen, wenn man das gerne spielen mag. Der zweite Teil ist deutlich schwieriger als der erste. Also da kann man sich schon ganz schön die Zähne ausbeißen und auch eine ganze Ecke komplexer mitunter. Und bei die Crew kann ich zumindest schon nochmal sagen, da wird Cosmos jetzt einen dritten Teil rausbringen. Der ist wahrscheinlich eventuell sogar schon auf der BerlinCon da, weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Also insofern, selbst wenn ihr jetzt schon die ersten beiden Teile durch habt, dann könnt ihr euch auf den dritten freuen für die Rückfahrt dann vielleicht.
Ja, und das ist dann vielleicht eine ganz schöne, einen ganz schönen Einstieg in die ganze Thematik. Man kann wahrscheinlich sagen, wenn ihr Spiele-Nerd seid, Profis, Vielspieler, Vielspielerinnen, dann ist vermutlich das Herr-der-Ringe-Stichspiel, diese beiden Teile sind für euch vielleicht geeigneter und die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, wenn es auf die BerlinCon geht. Ansonsten ist die Crew ein gutes Spiel, auch für Familien oder leichten Kennerbereich ganz gut unterwegs. Und die Crew jagt um die Welt, so heißt es, erscheint dann jetzt eben auch im Juli. Das hoffe ich sehr, dass das da ist. Dann haben wir was für die Rückfahrt. Ach blöde, ich fahre ja. Na gut, wir fahren ja Auto. Mist.
Ja, ist dann dein Problem.
Brauchen noch Spiele, die man im Auto spielen kann. Gleich die nächste Podcast-Folge.
Das wird aber ein bisschen schwieriger, glaube ich, als heute. Also mir fällt sofort eins ein, aber
sag mal,
wir heben uns das mal auf.
Okay,
soll ich das sagen?
Nee, sag mal, ja, nehmen wir mal auf. Wir heben mal auf und dann machen wir vielleicht noch eine zweite Folge. Wenn ihr das wollt, schreibt uns oder schreibt es in die Kommentare noch eine Folge Spiele, die man im Auto spielen kann, auch mit dem Fahrer. Gut, aber weiter für Zugspiele.
Genau, denn da waren wir jetzt stehen geblieben. Dann machen wir direkt nochmal mit einem kleinen Kartenspiel weiter. Das ist diesmal ein Deduktionsspiel und zwar Deducto. Habe ich mir noch rausgesucht. Ja, wir haben Tierkarten. Auf den Tierkarten sind logischerweise Tiere drauf, sonst wären es keine Tierkarten. Die tragen zum Beispiel eine Mütze oder eine Brille oder einen Schnurrbart und sind in einer bestimmten Umgebung, in einem Park zum Beispiel oder in der Stadt und so weiter. Und wir haben eine von diesen Kombinationen, also sind immer diese drei Sachen kombiniert auf jeder Karte und wir haben eine davon verdeckt. Also wir sehen nur die Rückseite von unserer Seite aus und müssen rausbekommen, was auf dieser Karte abgebildet ist. Und das tun wir, indem wir andere Karten wiederum spielen und dann unsere Mitspielenden sagen, da ist ein Element mit drauf oder da ist kein Element mit drauf. Ja, und wer dann zuerst rausbekommen hat, welche Karte er auf der Hand hat, der hat dann gewonnen. Das ist Deduktion in der einfachsten Form, macht total Spaß, ist super für Familien geeignet und bringt einem auch einfach dieses Genre mal so richtig schön nahe. Wenn man da mal immer mal reinschnuppern wollte, hat man mit Deducto eine super klasse Wahl. Ich mag es total gerne und es nimmt praktisch überhaupt keinen Platz ein. Du hast ja fast alle Karten auf der Hand, bis auf die paar, die du vor dir ausspielst.
Ja, finde ich auch ein prima Pick von dir. Wer Deduktionsspiele mag, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Schönes kleines Ding. Ja, ich konnte mir es jetzt nicht verkneifen, doch noch so ein kleines Kommunikationsspiel mit reinzunehmen. Das liegt vor allem daran, dass man ja im Zug auch nicht zum Schweigen verdammt ist. Also man muss ja nicht, man darf ja reden miteinander. Man muss ja nicht rumbrüllen. Und wenn ich mir mal anschaue, wie laut mitunter manche anderen Gruppen sind, die zusammen Zug fahren, da finde ich es immer schön, wenn man selber die wohltuende Ausnahme ist oder ein wohltuender Gegenpol ist. Aber natürlich gibt es auch Spiele, bei denen man miteinander reden kann. Und dann sind natürlich auch so Titel wie Just One oder so Clever beispielsweise gut geeignet. Ich habe mich aber jetzt hier für Dito entschieden. Wenn es überhaupt verfügbar ist, also wenn man es noch nicht hat, dann muss man vielleicht gucken, ob man es noch bekommt. Das ist gerade, glaube ich, schwer zu kriegen, weil es ja nominiert wurde zum Spiel des Jahres in diesem Jahr. Und ich kann, glaube ich, auch für dich sprechen. Wir beide sind sehr, sehr große Dito-Fans. Über das Spiel haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Aber es ist ein ganz tolles Kommunikationsspiel und bietet dann eben, und das ist dann vielleicht die nächste Brücke, bietet dann die Gelegenheit, abseits der Spiele, die man unterwegs spielt, eben auch mal das eine oder andere Gespräch zu führen. Wenn man nämlich dann hinterfragt, hey, keine Ahnung, Dinge, die man zum Einzug mitbringt und du sagst dann irgendwas und dann ergibt sich möglicherweise daraus ein Gespräch oder eine Anekdote, ist eben auf jeden Fall auch ein schönes Spiel, um sich ein bisschen näher zu kennenzulernen, um mal das eine oder andere zu besprechen oder vielleicht ein Thema aufzumachen, auf das man so nicht gekommen wäre. Und deswegen würde ich Dito noch ins Feld führen. Da braucht man ein bisschen mehr Platz in der Packung. Man könnte aber natürlich auch sich die Anzahl Playerboards vorher rausnehmen, die man braucht, und die Anzahl Stifte. Wenn du zu dritt oder zu viert bist, musst du ja nicht 7 Playerboards mitnehmen. Und dann kann man die Fragenkärtchen oder die Kategorienkärtchen vielleicht noch in ein Zip-Beutel packen und in den Rucksack stecken. Dann sollte da auf jeden Fall auch eine platzsparende Variante dabei sein. Aber Dito finde ich tatsächlich gut geeignet. Es sei denn, du sitzt im Ruheabteil, dann wird's nix. Aber in jedem anderen Abteil darf man sich ja unterhalten. Und ich würde wahrscheinlich sogar alle Playerboards mitnehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Nebentisch sagt, das sieht ja witzig aus, was macht ihr da, und dann mitspielt. Also ich könnte mir vorstellen, da kann man vielleicht sogar den einen oder die andere mit der eigenen Begeisterung anstecken im Bordbistro oder an so einem Doppelplatz oder so. Das könnte klappen. Oder im Abteil, man weiß es nicht.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen, aber da muss man sich wirklich gut zusammenreißen mitunter. Also wir hatten schon Partien, wo wir alle in schallendes Gelächter ausgebrochen sind. Insofern, ja, es wäre ein Versuch wert. Was auf jeden Fall auch ein Versuch wert ist und ein bisschen leiser sicherlich zugeht, das ist ein richtiger Klassiker, den ich jetzt noch dabei habe, nämlich Blokus. Blokus ist ein ganz besonderes Spiel, denn es hat so schöne durchsichtige Kunststoff-Polyomino-Teile, also so Tetris-ähnliche Teile in 4 verschiedenen Spielerfarben. Und das Besondere ist eben dieses zentrale Element, das ist so ein Board, wo diese Teile so wunderbar so draufgelegt werden können, die passen genau rein und dann rasten die dann auch auf ihren Feldern dementsprechend ein. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Legeregel, wenn wir diese Teile hinlegen auf dieses Board. Wir müssen immer an eigene Plättchen angrenzen und wir dürfen nur an Ecken angrenzen. Also es darf niemals Kante an Kante gelegt werden, sondern immer nur Ecke an Ecke von den eigenen Teilen. Und das Ziel ist es einfach, möglichst lang zu überleben, im Sinne von, dass wir möglichst lange irgendwelche Teile auf dieses Board legen können. Und so simpel das klingt, so eine taktische Tiefe hat das. Ich habe das vor ein paar Jahren kennengelernt, beziehungsweise ich glaube wir beiden dann sogar, als wir da bei den Brettagogen dann davon eigentlich das erste Mal so richtig das Ganze wahrgenommen haben und war total begeistert. Blokus ist ein so, so tolles Spiel, das so einfach und schnell erklärt ist. Am besten zu viert. Es gibt aber auch eine 2- und eine 3 spielende Variante. Und durch dieses Board, wo eben nichts drauf verschieben kann, kann man es auch wirklich ganz, ganz toll im Zug spielen. Man muss höchstens so ein bisschen aufpassen, dass einem die Teile nicht vom Tisch runterfallen, sondern sonst geht das Gesuche los. Aber ansonsten, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist nämlich so mein nächstes Projekt, glaube ich, bei der nächsten größeren Zugfahrt.
Die Teile runterzuschmeißen und zu suchen.
Ja, exakt das, ja, genau. Das ist auch ein großer Spaß für alle, die dabei sind.
Absolut. Ja, ich finde Blokus ja auch fantastisch. Ich liebe das sehr. Heute Abend kriege ich wieder Besuch, der Sebastian kommt. Vielleicht kann ich den sogar noch zu einer kleinen Partie Blokus nachher einladen. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht gespielt. Ich habe da immer Lust drauf. Also Blokus kannst du mich nachts um 3 wecken. Da bin ich sofort dabei. Ich mag einfach Farben ja auch sehr gerne und so diese Teile in diesen satten Farben. Ich finde, das sieht auch immer cool aus. Das ist eine tolle Haptik, wenn das so einrastet. Ne? Das macht einfach Freude, dieses Spiel. Ja, absolut. Ich habe natürlich noch eines meiner All-Time-Favorite-Spiele dabei. Ohne das können wir diese Folge nicht gestalten. Auch darüber habe ich schon, man kann gar nicht sagen, zu oft gesprochen, aber sehr oft gesprochen. Nämlich ein Spiel, was vor 3 Jahren, glaube ich, erschienen ist und kleine Karten mit sich bringt, auf denen Origami-Figuren aufgedruckt sind, nämlich Meerestiere und Meerjungfrauen. Ich spreche über Sea Salt and Pepper. Und da gibt's ja noch die Extra Salt und Extra Pepper Variante, für die, die es schon ein bisschen besser kennen und fortgeschrittener sind. Aber auch das ist wirklich ein fantastisches Spiel, bei dem für mich auch nach jeder Partie immer wieder sofort der Reiz da ist, eine weitere Partie zu spielen. Ich kann das stundenlang spielen mit wachsender Begeisterung. Ich finde, die Karten sehen cool aus. Die Aufgabe ist toll. Wir ziehen immer entweder 2 Karten, nehmen eine und legen eine wieder ab auf einen von 2 Ablagestapeln. Oder wir dürfen eben eine zu oben ausliegende Karte von einem Ablagestapel nehmen und versuchen, auf unserer Hand Sets zusammenzustellen, die uns möglichst viele Punkte bringen oder Karten auszuspielen für Effekte, die sie bieten. Man kann gegenüber eine Karte klauen oder man darf die oberste Karte vom Nachziehstapel ziehen oder eine aus dem Stapel, aus dem Ablagestapel raussuchen. Also gibt es wahnsinnig viele taktische kleine Feinheiten, die man hat. Naja, und wer die vier mehr Jungfrauen auf der Hand hat, der hat das Spiel sofort gewonnen. Passiert logischerweise höchst selten. Aber dieses Spiel, finde ich, ist immer spannend. Wir spielen mehrere Runden, wir sammeln in jeder Runde Punkte und je nach spielenden Anzahl endet das Spiel dann nach einer vorher definierten Anzahl von Punkten, zum Beispiel 40. Und dann wird einfach geschaut, wer hat zuerst diese 40 Punkte zusammen im Zwei-Personen-Spiel. Ist bis vier Personen gut spielbar. Ich empfehle gleich, die Extra Salt, Extra Pepper Variante mit dazu zu nehmen. Die machen auch Spaß. Und wenn man die nicht hat, das Basisspiel, mit dem kommt man auch wunderbar über die Runden. Für mich würde eigentlich dieses Spiel schon komplett reichen. Für eine vierstündige Zugfahrt hätte ich gar kein Problem, das den ganzen Nachmittag zu spielen.
Ja, gerade noch mit den beiden kleinen Erweiterungen, die es noch dazu gibt, aber auch die Grundversion ist einfach ganz, ganz, ganz großartig. Es erinnert mich immer so ein bisschen so an meine Anfangszeit hier im Podcast, denn das war so mein erstes Jahr hier. Da kam gerade Sea Salt and Paper raus und ich habe auch gefühlt wirklich in jeder zweiten Folge darüber gesprochen. Ist ja mein heimliches Spiel des Jahres dann auch damals gewesen. Es war auf der Empfehlungsliste dann zumindest und ja, ist auch bei uns auf jeder Reise nach wie vor dabei. Also ich kann sagen, die Begeisterung hat sich auch bis heute gehalten und ist ja immer ein gutes Zeichen. Jetzt wird's ein bisschen anspruchsvoller und zwar kommen wir jetzt in den Bereich Kennerspiele. Das weiß ich daher, weil es nominiert war zum Kennerspiel des Jahres vor einigen Jahren. Fantastische Reiche von Strohmann Games. Ja, auch hier draften wir wieder Karten, und zwar aber diesmal aus der Tischmitte. Und wir versuchen eine möglichst punkteträchtige Hand zusammenzustellen aus 7 Karten. Ja, und diese Karten haben Wechselwirkungen untereinander. So können sich dann einige miteinander bedingen. Sie haben verschiedene Kategorien, zu der sie gehören. Dann kriegst du vielleicht eine Karte, die Punkte bringt für die eine bestimmte Kategorie, die du auf der Hand hast. Das kann man alles eigentlich überhaupt nicht irgendwie in 2 Minuten zusammenfassen, was da alles so an Wechselwirkungen zusammengestellt ist in diesem Spiel. Das müsst ihr einfach selbst erleben. Ich finde Fantastische Reiche ganz, ganz toll, auch wenn es recht solitär ist. Aber es hat einen Wahnsinnsansporn eben, jedes Mal diese Hand, die man gebildet hat, zu verbessern. Ja, das ist eigentlich eine Punktejagd, aber die macht wirklich süchtig. Und insofern Fantastische Reiche ist für mich auch ein Spiel, was sehr oft schon mit dabei war und dessen ich nicht müde werde.
Da bin ich komplett bei dir. Das ist ja auch so eine Highscore-Jagd. Nach jeder Runde sagst du, komm, ich mach nochmal, ich will jetzt versuchen, nochmal mehr Punkte zu machen und nochmal stärker zu werden. Es gibt auch eine App, mit der man diese Karten fotografieren kann, die einem dann ausrechnet, wie viele Punkte man gemacht hat. Ich habe die noch nie benutzt, ich brauche die nicht, aber ich finde Fantastische Reiche eben auch ein völlig fantastisches Spiel. Und auch damit kann man sich eine komplette Zugfahrt sehr gut beschäftigen.
Ja. Ja, und es ist ein super Mitbringsel übrigens, fällt mir gerade auf, falls ihr mal ins Bundeswirtschaftsministerium eingeladen werdet, denn was ihnen dort definitiv fehlt, ist eine Fantastische Reiche. Aber kommen wir zum nächsten Spiel.
Und man hört, man sieht so die Tumbleweeds über den übers Feld. Aber ja, das
war,
vollkommen
auch,
recht.
War auch kein Witz.
War kein Witz. Stimmt, es fehlt eine Fantastische Reiche. Das ist so richtig, ja. Aber Friedrich Merz kennt viele Fantastische Reiche. Gut, unabhängig davon.
Ja, hast du auch. Das ist ja sehr gut.
Kommen wir zu einem Spiel von BlackRock Games. nein, ich habe ein schönes Zwei-Personen-Spiel und der Stefan ist ja so ein kleiner Fuchs und deswegen habe ich mal mitgebracht: Der Fuchs im Wald. Ein Fuchs im Wald oder Der Fuchs im Wald ist ein Zwei-Personen-Stichspiel. Das ist ja ohnehin etwas Außergewöhnliches und es ist hier ein Stichspiel, was wirklich gut funktioniert, weil wir insgesamt 13 Stiche spielen zu zweit. Und jede Karte hat natürlich noch eine eigene Funktion, die wir haben. Wir haben insgesamt 3 Farben, die wir bedienen können. Wir haben immer eine sogenannte Erlasskarte, die an der Seite liegt, die dann auch trumpft mitunter oder die man austauschen kann. Und das Besondere ist, dass wir bei diesem Stichspiel sehr gut abschätzen wollen, wie viele Stiche wir eigentlich gewinnen. Das ist hier der spannende Kniff. Denn wenn ich 13 von 13 Stichen gewinne, dann bekomme ich 0 Punkte, weil ich zu gierig war. Und mein Gegner, meine Gegnerin bekommt 6 Punkte, weil er oder sie demütig war. Was ich eigentlich machen möchte, ist, ich will entweder möglichst wenig Stiche bekommen, also 0 bis 3, oder siegreich hervorgehen, indem ich 7 bis 9 Stiche habe. Und für die Differenz gibt es dann eben als unterlegene Partei weniger Punkte. Und wenn ich siegreich bin mit 7 bis 9 Stichen, bekomme ich 6 Punkte. Und das spielen wir über mehrere Runden. bis jemand 21 Punkte hat. Und das ist meistens nach so 4-5 Stichrunden der Fall. Und auch hier bei der Fuchs im Wald habe ich die Beobachtung gemacht, dass man nach jeder Partie sagt, komm, eine machen wir noch, eine machen wir noch, eine machen wir noch. Und das ist für mich ein ganz wunderbares Zwei-Personen-Spiel, gerade wenn du eben nur wenig Platz hast, vielleicht so einen kleinen Tisch dabei hast, nur zu zweit unterwegs bist, dann kannst du damit und Sea Salt and Paper meinetwegen wirklich eine schöne Zugfahrt lange, lange überbrücken. Ich bin wirklich großer Fan dieses Titels. Es gibt auch noch eine kooperative Variante von der Fuchs im Wald. Das ist der Fuchs im Wald Duett. Die kenne ich jetzt nicht, aber auch die soll sehr gut sein.
Ja, ich finde sie auch sehr gut und ich bin beeindruckt, wie schlecht ich in diesem Spiel bin. Also mir fallen wirklich wenige Spiele ein, in denen ich noch schlechter bin. Obwohl du wahrscheinlich dann gleich ein Veto einlegst, nämlich jedes. Aber das ist wirklich so. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Partie gewonnen, aber das macht mir trotzdem wirklich großen Spaß. Vielleicht steige ich da ja auch mal irgendwann durch, wie man da erfolgreich sein kann.
Dabei bist du doch eigentlich ein passionierter Stichspieler.
Ja, also ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht, aber das irgendwie kriege ich da nicht so den richtigen Zugang, um da wirklich siegreich zu sein. Wie gesagt, ich habe trotzdem Spaß dabei und die Herausforderung ist groß, aber nee. Also wenn ihr ein leichtes Opfer sucht, dann spielt eine Partie gegen mich Fuchs im Wald.
Da freue ich mich drauf, das mache ich. Das ist gut für mein Selbstbewusstsein, weil das meiste andere verliere ich ja gegen dich.
Ja, das würde ich jetzt auch verneinen, aber gut, egal.
Ich würde es auch verneinen, das stimmt nicht. Ja.
Genau. Aber ich weiß gar nicht, wie du im nächsten Spiel gegen mich spielen würdest, weil wir haben es, glaube ich, noch nie auf dem Tisch gehabt. Ich habe nämlich auch noch ein Zwei-Personen-Spielchen dabei. Das nennt sich Donuts, ist bei Huch erschienen in der deutschen Version. Ist eine ganz kleine, kompakte Schachtel und nimmt auch wirklich extrem wenig Platz ein. Und der Name des Programms, es geht um Donuts, die wir auf einem Raster legen. Jeder bekommt 15 Stück. Es gibt die in hell und in dunkel, die sind so beidseitig bedruckt. Und wir versuchen, 5 Stück unserer Farbe in eine Reihe zu bekommen. Und der Clou bei der ganzen Sache ist, wenn ich einen Donut platziere, da ist auf jedem Feld so eine kleine Richtungslinie, nenne ich es mal, und dann muss mein Gegenüber innerhalb dieser Richtungslinie, also waagrecht, senkrecht, diagonal, seinen nächsten Stein dann eben auf ein Feld setzen. Das heißt, man ist dann so eingeschränkt so ein bisschen in der Auswahl der Felder, wo man den nächsten hinsetzen kann. Aber der nächste Stein bestimmt natürlich wiederum, wo ich dann meinen hinsetzen darf. Ja, und ich versuche mich dann immer so zwischen zwei gegnerische Steine zu drängeln, weil wenn ich das nämlich schaffe, dann darf ich die dann beide umdrehen und dann sind die dann in meiner Farbe auf dem Tableau. Das hat eine überraschend hohe Tiefe. Am Anfang kommt es einem noch so ein klein bisschen zufällig vor, wenn man dann wirklich mal 3-4 Partien gespielt hat und die gehen wahnsinnig schnell, die dauern vielleicht 10 Minuten, dann merkt man, worauf man da so achten muss und was es da eigentlich so alles für Strategien gibt. Finde ich einen richtig coolen kleinen Geheimtipp, der so total unterm Radar geflogen ist. Donuts von Huch. Kennst du das?
Habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Nee, erinnert mich aber, das gab es doch früher schon mal in so einer, wie hieß denn das früher? So ein ganz klassisches Spiel, wo man so Scheibchen einsetzt und immer die eingeklemmt sind in einer Reihe, die dreht man dann oben auf die andere Farbe. Das erinnert mich das. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt.
Nee, weiß ich auch nicht, aber das klingt wirklich genauso.
Ja,
vielleicht genau. Ist es auch eine Adaption davon.
Ist, glaube ich, eine Adaption von so einem klassischen Spiel, aber ja, das ist auf jeden Fall eins, was mir, glaube ich, gefallen könnte. Hast du das da?
Das habe ich hier, ja.
Schön, dann können wir das mal spielen.
Ja, klar.
Ja, wir haben das große Glück, dass wir schon die große Amigo-Neuheit kennenlernen durften. Und Amigo hat ja jedes Jahr zur BerlinCon und auch in Essen eine ganze Reihe kleiner Kartenspiele dabei, in diesen klassischen Amigo-Schachteln. Und dann immer auch eines in so einer größeren Amigo-Schachtel. Das war jetzt vor 2 Jahren Three Chapters. Letztes Jahr war es Meister Makatsu. Und dieses Jahr erscheint auch eines oder ist schon erschienen im ausgewählten Fachhandel bei Amigo-Handelspartnern. Das aber auch, meine ich, auf der BerlinCon erhältlich sein wird. Und da kann ich sagen, da haben wir jetzt schon einige Partien von gespielt. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, nämlich Fantastique. Stefan, magst du ein bisschen was zu Fantastique erzählen? Ich glaube, du schätzt es genauso wie ich. Du schätzt es sehr hoch ein, ne?
Ich schätze es momentan sehr hoch ein, nach meinen, ich glaube, 5 Partien, die ich jetzt habe. Wir haben Fächerkarten, die sind erstmal total wunderschön gestaltet. Und das sind im Grunde Zahlenkarten von 1 bis 8. Und was wir in unseren Zügen versuchen, oder tun müssen, besser gesagt, sind immer diese Karten ausspielen und zwar der gleichen Zahl. Also, keine Ahnung, zum Beispiel 3 Fünfer könnte ich jetzt ausspielen. Das machen wir alle Reihe um, dass wir eine dieser Kombinationen einfach ausspielen. Einzige Bedingung ist, wir dürfen niemals die exakt gleiche ausspielen. Also 2 oder 4 Fünfer wären dann erlaubt oder halt auch jede Kombination von jeder anderen Zahl. Und in der Mitte liegen dann so sogenannte Medaillenkarten, meine ich, hießen sie. Ja, aber gibt's auf jeden Fall in Gold, Silber und Bronze, geben verschiedene Punkte. Und der oder diejenige, die die meisten Karten ausgespielt hat in einer Runde, darf sie die Goldkarte dann nehmen. Bei Gleichständen entscheidet dann die Höhe der Zahl. Der mit den zweitmeisten Silber, die drittmeisten Bronze. So, und dann müssen wir neue Karten kommen. Und da haben wir vorher dann schon so eine kleine Auslage nach bestimmten Regeln aufgedeckt. Und da wiederum entscheidet sich, wer die höchste Zahl gespielt hat, wer als erster sich die nächsten Karten aussuchen darf. Und das ist so ein wunderbares, kleines Sammelspiel, nenne ich es mal, was über 7 Runden geht. Und der besondere Clou dabei ist, dass wir für eine Endwertung wiederum versuchen, noch eine Hand zusammenzustellen. Also die, die wir dann am Ende nicht ausgespielt haben und noch auf der Hand besitzen, die wiederum versuchen wir dann so zu sammeln, dass sie eine bestimmte Wertung erfüllen. Zum Beispiel alle 6er, 7er und 8er. Denn da kann man dann auch nochmal richtig fett Punkte absahen, wenn man davon dann die meisten hat am Ende. Ist auch sehr, sehr schnell erklärt. Man braucht meistens so 2-3 Runden, bis man diesen Kniff verstanden hat. Wann zählen die meisten Karten? Wann zählt die höchste Zahl? Aber mehr ist es nicht. Ich finde es total schön gestaltet. Und ich finde es richtig, richtig, also eine richtig tolle Idee, mit so einfachen Mitteln dann doch so eine Spieltiefe zu erzeugen. Also momentan bringe ich es eigentlich, wenn es irgendwie gerade passt, in der Runde ständig auf den Tisch. Zu zweit würde ich es eher nicht tun, aber ab 3 Leuten bisher bin ich richtig begeistert.
Ja, ist eben auch was man dann mal zu 5 spielen kann. Ne? Also wirklich eine große Empfehlung. Ich mag es wirklich auch sehr gerne. Es sieht wunderschön aus und was ich ganz toll finde, hinten in der Anleitung ist wie so ein kleines Designer's Diary drin, wo die Künstlerin Miriam Rowe mal zeigt, welche Inspirationen sie denn sich geholt hat für diese kleinen Fächerkarten. Und das sieht wirklich wunderschön aus und ich finde das toll, eben auch mal so in diese Welt der Illustrationen mitgenommen zu werden. Und man braucht ein bisschen Platz, um die Karten auszulegen, aber auch das geht relativ zügig, ist toll gespielt und eben auch mal mit 3, 4, 5 Leuten ganz prima kleines Kartenablegespiel und Punktesammelspiel.
Genau, und gespielt so in ungefähr 20, 30 Minuten vielleicht, würde ich mal sagen. Ja, dann sind wir eigentlich durch, bis auf einen Titel, glaube ich, ne? Weil jetzt haben wir ja ziemlich viele so kleine Kartenspiele, relativ familienfreundlich, vielleicht mal ein Kennerspiel dabei, sowas wie Fantastische Reiche oder Herr der Ringe Stichspiel. Aber was ist eigentlich mit den Brechern? Gibt's die Möglichkeit, mal so einen Brecher in Zug zu spielen? Wollen wir mal versuchen, vielleicht ein Twilight Imperium oder ein Eclipse auf den Tisch zu bringen? Könnte vom Platz her schwierig werden. Aber es gibt ja zum Glück noch ein Spielchen, was so ganz schwer in die Richtung geht, viel weniger Platz einnimmt, aber eine ähnliche, ja, bisschen abgespeckte Spieltiefe einnimmt. Magst du was drüber erzählen?
Gerne. Ein Titel, den wir beide sehr schätzen, ist bei ICE Makes erschienen vor einigen Jahren. Der Autor ist Jeffrey CCH und das Spiel heißt Age of Galaxy. Und Age of Galaxy ist tatsächlich in einer sehr kleinen Schachtel erschienen, aber in dieser kleinen Schachtel steckt unheimlich viel drin, nämlich tatsächlich ein vollständiges 4X-Spiel. Ja, das wird auf so einem kleinen Tisch im Zug schon ein bisschen eng, aber wir beide glauben, es ist machbar, ohne es ausprobiert zu haben. Denn wir haben ja kleine Karten, die in der Mitte liegen als Galaxie. Wir haben eigene Boards, in denen wir Tech-Trees haben, mini-kleine Boards, also wirklich kleine Boards, in denen wir so einen kleinen Tech-Tree haben, den wir ausbauen können. Wir können natürlich kleine Raumschiffe bauen, die enthalten sind. Die sind aber auch mini-mini-klein in dieser Schachtel. Also das macht richtig Freude, diese kleinen Raumschiffe dann zu transportieren. Wir haben Karten mit Völkern, mit denen wir dann bestimmte Effekte auslösen können. Und wir haben diese ganz klassischen, unterschiedlichen 4X-Aktionen, würde ich mal sagen, in denen wir arbeiten können, in so einer Aktionsphase. Wir haben ganz normal, wie in vielen anderen Spielen, auch eine Produktionsphase, wo wir über kleine, kleine Scheibchen und kleine Würfelchen Ressourcen produzieren. Dann können wir Planeten besiedeln, die auf so einer kleinen Karte in der Mitte ausliegen. Wir können entsprechend in unseren Tech-Trees was entwickeln. Wir können Ressourcen fertigen. Wir können bergen. Die Bergen-Aktion ist dann sozusagen das, ja, würde ich sagen, Erkunden von so Ressourcenplättchen. Dann können wir Karten plündern. Wir können handeln mit einer großen Auslage. Wir können Dinge erkunden. Also es gibt so viele Möglichkeiten, in diesem Spiel zu agieren. Und es ist ein Spiel, das macht vor allem, finde ich, Spaß, zu dritt oder zu viert, weil du da natürlich dann unterschiedlich kämpfen kannst, unterschiedliche Raumschiffe dann mal angreifen kannst oder dich unterschiedlich platzieren kannst. Ist ein Spiel, das ist so in 45 bis 60 Minuten gespielt. Du hast ein richtig komplettes 4X-Feeling, obwohl du nur sehr wenig Platz hast. Und das ist das, was ich bei Age of Galaxy sehr schätze. Und der schmale Preispunkt für, weiß ich, 25 Euro kannst du dieses Spiel bekommen. Und Achtung, es gibt eine zweite Edition von dem Spiel, die ist jetzt erschienen bei Portal Games. Die ist deutlich größer. Also das ist eine ganz normale große Spielschachtel. Nee, uns geht's um die erste kleine Schachtel von Age of Galaxy in der ersten Auflage von ICE Makes. Wirklich ein fantastisches Spiel. Hier sind wir schon wirklich im gehobenen Kennerbereich unterwegs, nicht zwingend im Expertenbereich, aber vielleicht nah dran. Das heißt, wenn ihr da fortgeschrittener unterwegs seid und euch auf so einem kleinen Tisch ein bisschen Platz machen könnt, dann ist Age of Galaxy wirklich ein großartiges Spiel, was wir hier empfehlen können.
Ja, großartig, da würde ich mich anschließen. Ich kann jetzt zumindest sagen, ich habe es auch schon auf einem kleinen Hotelbett mit meinem Sohn gespielt. Also da haben wir wirklich nicht viel Platz verbraucht. Das funktioniert wirklich. Man muss so vielleicht bei den Karten ein klein bisschen auch wieder hier fächern, dass man nicht alles so vor sich auslegt. Es wäre auch gut, wenn man wirklich den ganzen Zugtisch für sich hätte. Aber dann behaupte ich, müsste es da eigentlich draufpassen. Und ich würde dir ein ganz klein bisschen widersprechen noch insofern. Ich finde es auch für zweit super. Das funktioniert tadellos. Also wir haben das schon zu zweit öfters auf dem Tisch gehabt und ich bin nach wie vor ein Riesenfan davon und ich bin wirklich beeindruckt, wie winzig diese Schachtel ist. Das ist immer wieder ein Fest, wenn du diesen Deckel hochhebst und das dann alles rausholst und mit einmal hast du da wirklich keine Ahnung. Das sind gefühlt 200 Token, ganz so viel sind es nicht, aber es ist wirklich üppig und dann noch eben dieser Kartenstapel dabei. Ich bin da auch ein Riesenfan von und auch ich glaube, ich würde sogar jetzt auch trotzdem, obwohl es diese größere Version von Portal gibt, glaube ich, trotzdem zur kleinen greifen. Es ist günstiger, es passt in jede Tasche. Insofern greift zu. Gibt es übrigens auch noch, haben extra nochmal nachgeschaut eben. Also es ist auch noch erhältlich auf Deutsch oder Englisch.
Ja, und damit haben wir noch eine ganze Reihe von Spielen und klar gibt es noch tausende mehr. Ob Take Time, was jetzt den österreichischen Spielepreis gewonnen hat und auf der Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres ist, was man toll spielen kann. Oder Bonanza oder Artischocken oder was auch immer. Es gibt natürlich eine Fülle wunderbarer Spiele, die einen langen Spielspaß versprechen und wenig Platz verbrauchen. Wenn du noch Tipps oder Ideen hast, was bei dir in so einem kleinen Zugtischchen auf dem Tisch käme, dann freuen wir uns natürlich über eine kurze Nachricht. Und mein Hirn rattert schon, welche Spiele man gut im Auto spielen kann. Stefan, da können wir vielleicht sogar noch mal nächste Woche eine kleine Aufnahme machen. Wir machen sie jetzt bewusst zu früh. Das heißt, wenn dich jetzt das ein oder andere Spiel interessiert, dann hast du ja die Gelegenheit, es dir vor der BerlinCon noch zu organisieren und dann unterwegs zu spielen. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine richtig gute Anreise. Und ich kann so viel sagen, Stefan, wir beide und auch deine anderen Jungs oder unsere Freunde von den anonymen Ludoholikern, wir werden ja die komplette Zeit da sein. Wir sind am Freitag da und können am Freitag, sind wir ein bisschen beim Impressebereich auch und dann aber abends auch auf der Game Night. Wir sind Samstag den ganzen Tag vor Ort, natürlich auch mal bei der Messe, sonntags vor Ort. Und sonntags werden wir dann irgendwann uns Richtung Spiel des Jahres Verleihung verabschieden. Und wenn ihr uns dort seht, wir haben natürlich auch unsere T-Shirts an, jeweils ihr von den anonymen Ludoholikern, ich vom Boardcast, dann sprecht uns gerne an, schenkt uns Liebe, sagt Hallo, freut euch, uns zu sehen und können wir ein bisschen plaudern, ein kleines Foto machen, worauf auch immer ihr Lust habt, wir sind da und freuen uns, dich und euch kennenzulernen. Habe ich was vergessen, Stefan?
Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht noch, apropos Spielspaß verbrechen, unsere Flopliste ist gerade erschienen. Das könntest du vielleicht noch erwähnen. Und die Top-Liste vielleicht sogar auch schon zu diesem Zeitpunkt. Das weiß ich nicht genau.
Genau, die Top-Liste ist entweder schon da oder wird dann kommen. So, ich muss noch gucken, ob ich sie heute noch fertig geschnitten kriege. Ich bin halb durch. Also die Flop-Liste ist erschienen im Podcast. Unsere Flops des Jahres. Und es kommt natürlich jetzt die Top-Liste da. Habt ihr dann ein bisschen Material. Und wenn ihr keine Lust habt, irgendwas zu spielen, könnt ihr einfach Podcast hören. Und natürlich die anonymen Ludoholiker. Da ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu hören. Und auch das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es wird in beiden Podcasts, nämlich sowohl bei den anonymen Ludoholikern bei euch als auch bei mir, eine Vorschaufolge geben mit Titeln, auf die wir uns bei der BerlinCon freuen. Wahrscheinlich sind es andere. Ich höre eure auch sehr gerne. Ich bin meine gerade am Vorbereiten und höre eure dann sehr gerne, wenn sie denn dann erschienen ist, nächste Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme Montag. Also habt ihr dann eine gute Orientierung, welche Spiele ihr nicht nur mit hinnehmt, sondern welche ihr auch möglicherweise mit zurücknehmt. Und ja, Fantastique und Next Station Berlin sind auf jeden Fall zwei Titel von den neuen, die ich mir auf jeden Fall mal anschauen würde an deiner Stelle. Ja, und dann sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind auf deine Anregungen gespannt. Hoffen, wir konnten dir ein paar Anregungen geben. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort in dieser Folge hat auch heute mein Gast, Dr. Doppeldotter Stefan Hanf.
Ich freue mich so auf Berlin, ich kann es nicht erwarten. Wir sehen uns. Bis dahin.